ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Vielleicht gehört ja die Hörbar Rust zu Ihren und euren Ritualen. Sonntags als Radiosendung oder eben als Podcast. Nun, wir befinden uns kurz in der Sommerpause, haben uns aber ein paar der Gespräche herausgesucht, an die ihr auf normalem Wege nicht mehr herankommt. Und das waren ganz besonders schöne Gespräche, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Und die wiederholen wir jetzt. Jede Woche gibt's eine weitere Episode. Hier einmal der Überblick. Aurel Merz, Senta Berger, Arnim Teuteburg-Weiß, den Sänger von den Beatsteaks, Guido Maria Kretschmer und Stefanie Heinzmann. Heute die Wiederholung der Sendung mit Samira El-Ouazil. Viel Spaß damit.
Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu dieser Radiosendung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber, die sich im Vorfeld die Mühe gemacht hat, 8 Lieder aus ihrem Leben herauszusuchen. Lieder, die wie Fotos oder Postkarten für Abschnitte ihres Lebens stehen. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wir feiern das als Meinungsvielfalt, aber eigentlich zeigen uns die sozialen Medien täglich, wir können uns einfach nicht mehr einig sein. Posten Sie etwas über Butter oder Fahrräder oder Nasenflöten, es dauert keine 5 Minuten und schon gibt es Menschen, die sie feiern. Toll, dass du über Butter schreibst. Menschen, die sie kritisieren. Wie kannst du über Butter schreiben? Und Menschen, die sich mit den jeweils anderen streiten. Dabei geht's dann auch längst schon nicht mehr um Butter. Eine komische Art, miteinander umzugehen. Umso erstaunlicher ist es, dann etwas oder jemanden zu finden, auf das oder den sich so viele Menschen nicht nur verständigen können, sondern den so viele Menschen mögen und bewundern. Unser heutiger Gast, die Autorin und Journalistin Samira El-Ouazil, wird regelrecht gefeiert von den unterschiedlichsten Leuten. Das kann an vielem liegen, an ihrem Humor, an der Klugheit dieser 37-Jährigen oder an der lässigen Art, über komplexe Dinge zu sprechen. Samira beliefert unter anderem eine Kolumne für Spiegel Online, eine für Übermedien, sie moderiert, ist informiert, politisch und omni-interessiert. Welche Musik sie bei all dem hört, das allerdings weiß niemand. Und gleich wissen wir es alle.
Und dann ist es vorbei mit der Welle. Und dann hast du keinen Lauf mehr. Hallo und herzlich willkommen. Na, tatsächlich habe ich ja gelesen. Stimmt. Ja, jetzt kommt's raus. Und jetzt vielleicht verlierst du ein Hundertstel deiner FollowerInnen. Musicals? Du liebst Musicals, stimmt?
Ja, oh Gott, macht alle sozialen Kanäle sofort zu. Nein, ich liebe Musicals, ja, ich finde das ganz großartig. Ich habe Book of Mormon, kann ich unbedingt empfehlen, ganz toll. Guter Humor, gute Musik, gute Komposition. Wie kann man Musicals nicht lieben, Bettina? Du, deiner Frage entnehme ich, dass du da ein gespaltenes Verhältnis hast.
Nein, das ist zu viel gesagt. Es ist nicht gespalten, es ist eindeutig, es ist klar gegen Musicals ausgerichtet. Es ist natürlich auch eine andere Generation. Die Musicals, die ich kenne, das sind andere, die haben was mit Leuten zu tun, die Teenager darstellen, aber selbst schon über 30 sind. Ständig gehen Leute durch Straßen und alle stimmen einen Gesang. Ich bin aber auch nicht so der Typ, ich finde auch La La Land war kein Film, der Tanzfilme, Singfilme, ich weiß auch nicht, da fehlt mir irgend so ein Protein, irgend sowas in der... Keine Ahnung.
Aber das ist faszinierend, weil du hast eine musikalische Affinität und du hast eine Affinität zum Erzählen von Lebensgeschichten. Und in Musicals kommt ja eigentlich Best of Both Worlds zusammen, aber das hat dich nicht abgeholt. Aber das Argument mit den 30-Jährigen, die dann 16-Jährige spielen sollen, das kann ich total nachvollziehen. Das ist schon ein bisschen creepy.
Und ich finde auch, da möchte ich jetzt auch gar niemanden verletzen oder überzeugen oder so. Ich bin auch, was Musik angeht, nicht besonders flexibel, was die Haltung angeht. Ich finde auch lustige Musik zum Beispiel nicht gut.
Ja.
Also ich verstehe auch nicht, warum Leute beim Sex unbedingt lachen wollen. Ja. Also ich habe da sehr eigene Ansichten, glaube ich. Und lustige Musik mit da nickst du gleich, da weißt du, worauf ich hinaus will.
Absolut, das war eine Frage, die ich mir oft und lange gestellt habe. Gibt es Humor in der Musik und ist sie dort überhaupt gut platziert? Also kann man lustige Musik machen? Und ich fühle es auch, wenn du sagst, Sex, Humor und Sex oder Lachen beim Sex, hochproblematisch. Also ich finde, gerade in der Erotik, interessanterweise, ist irgendwie kein Ort für Lustigkeit oder genau. Das Humorige. Und es funktioniert für mich auch nicht, passt auch nicht. Und deswegen kann ich zumindest diesen Impetus, den du da hast, total nachvollziehen.
Wir haben eine kleine Schleife gemacht. Sorry, und ich weiß auch, dass wir wahrscheinlich jetzt 35 E-Mails bekommen mit Leuten, von Leuten, die schreiben so, oh Gott, das muss ja wirklich sehr traurig sein, dein Liebesleben. Es geht nicht darum, dass man nicht miteinander lachen kann. Das ist nicht gemeint. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Stimmungen und diese erotische Komponente, finde ich, hat mit so einem Kichern und so einem ausgelassenen Lachen irgendwie einfach nichts zu tun. Aber auch das ist von Mensch zu Mensch, Gott sei Dank. Mhm. Verschieden. Und im Zweifel und im glücklichsten Fall landen die zwei zusammen in der Kiste oder auf dem Tisch oder wo auch immer man es tun kann, die da einer Meinung sind. Und nicht ein Mensch, der lacht und sich ständig lustige, guck mal, was ich habe, so bunte Sextoys holt und der andere so, oh Gott, nee, komm, lass mal, komm, wir essen was und dann ist auch gut.
Schau mal, da sind Mickey-Mäuse drauf, schau mal, wie witzig. Okay, ja.
Ja, also ich meine, es gibt ja so, gut, egal. Komm, egal. Was ist das überhaupt für ein Sendungseinstieg? Herzlich willkommen, ich freue total. Aber Mickey Mouse, du findest auch Disneyland gut, ne?
Ich finde Disneyland gut, aber auch nicht im Schlafzimmer.
Aha, okay. Das würde jetzt in dem Kontext ist die Frage, wie sieht es in deinem Schlafzimmer aus, irreführend. Denn das soll jetzt hier nicht so eine Wii-Sendung werden. Machen wir es anders. Du bist ein sehr, sehr analytischer Mensch und ich darf dich auch als klug bezeichnen, denn das ist gemessen worden. Mhm. Du bist in einem Club für Hochbegabte auch, ne?
Genau, Mensa-Verein oder Mind, also Mind heißt es, Mensa in Deutschland, und das ist einfach ein Verein, wo sich Menschen zusammenfinden, die nach einer Intelligenzquotientmessung festgestellt haben, dass sie einen bestimmten Wert überschritten haben, und ja, dieser Verein operiert weltweit und es gibt einfach Treffen, Stammtische, Workshops, gemeinsame Hobbys praktizieren, Menschen lernen ihre Partner über den Verein kennen oder ihre Partnerin.
Ist das so, dass Hochbegabte in der Regel auch hochbegabte Kinder zeugen? Dann sind wir schon wieder. Aber
es gibt verschiedene Studien darüber, wie vererbbar Intelligenz ist, weil es wird ja auch eben darüber diskutiert, wie stark soziale Faktoren eben eine Rolle spielen, wie stark Genetik ein Faktor spielt. Aber die Studienlage gibt quasi oder bestätigt sozusagen Einfluss von beiden Seiten. Deswegen kann ich das gar nicht faktenrichtig beantworten, ob eben schlaue Menschen schlaue Kinder bekommen. Aber was man ja oft sieht, ist, dass Talente sich auf jeden Fall vererben. Also man hat irgendwie immer diesen Topoi der musikalischen Familie, die dann natürlich weitere musikalische Kinder bekommt. Und da aber auch wieder die Frage, ist das das soziale Umfeld oder war da irgendwas eben im der Familienlinie, die besonders eine Affinität zum Gehör zum Beispiel ermöglicht hat oder so.
Wie ist das bei dir herausgekommen, dass du hochintelligent bist, schon als Schülerin?
Nee, gar nicht. Ich war als Schülerin so okay, ich bin eher so unterm Radar geflogen, wollte eher nicht auffallen im Unterricht, war sehr verträumt und eher abwesend, hatte aber einfach das Glück, dass ich mir Sachen ganz gut merken konnte. Deswegen war es nicht so schlimm oder es wurde mir nicht negativ ausgelegt, dass ich im Unterricht nicht anwesend war, geistig sozusagen und emotional, weil ich dann beim Test mehr oder weniger okay abgeliefert habe. So, man hat mich recht unbehelligt dann durch den Unterricht gelassen. Und das ergab sich dann im Studium, weil ich da eine extreme Einsamkeit verspürt habe. Es war ganz irre. Ich dachte, ich komme aus der Schule, die so ein bisschen ein Korsett für mich darstellte. Man musste sich eben sehr irgendwie an spezielle Regularien halten, Stundenpläne, Hausaufgaben, und ich hatte nie den Eindruck, dass man einfach den Geist fließen lassen konnte und debattieren und in die Diskussion gehen konnte und Sachen richtig durchdringen von allen Seiten, sondern man hat halt nach Lehrplan gelernt und wurde unterrichtet und hat dann einfach das erforderliche Wissen abgerufen und abgeliefert und dann dafür eine Note bekommen. Und das war nicht befriedigend, das war irgendwie keine Form von Herzensbildung oder, weiß ich nicht, intellektueller Stimulation, so wie ich sie mir erhofft oder ersehnt hatte. Und dann dachte ich, das passiert aber alles auf dem Campus. Man geht in die Uni und geht in die Seminare und dort wird die ganze Zeit diskutiert. Und ich habe so natürlich auch so komplett idiotische, popkulturell geprägte amerikanische Vorstellungen vom College, wo es dann Debattierclub gibt oder ein Studentenvereinigung, wo man dann halt sich austauscht und Projekte entwickelt und dort quasi die Welt aus dem Campus heraus verändert. Und ich kam genau in den Studiengang in München, der umgestellt hat von Magister zu Master und Bachelor. Und das ist ein wahnsinnig verschulter Umgang mit dem Studium dann gewesen. Also gerade über Bachelor, aufgrund der Messbarkeit, dass man das gut vergleichen konnte international, die Studiengänge, hatte man einen sehr verstundenplanten Studiengang. Und es war wieder wie in der Schule. Und ich war da und ich so, ich will die Debatten, ich will diskutieren, ich will in der Uni rumhängen, nachts um drei mit Büchern auf dem Kopf, mit Leuten sprechen, mit dem Professor streiten. Und es war wieder, wir mussten Hausaufgaben abliefern und wir hatten Überraschungstests. Und es war, ich habe mich da einfach nicht aufgehoben gefühlt. Ich war da, obwohl die Kommilitoninnen und die Professorinnen alle ganz, ganz toll und lieb waren, das will ich immer sagen, aber ich habe dort keinen Anschluss für mich gefunden.
Ich frage dich da gleich nochmal was dazu. Wir müssen jetzt mal kurz, oder wir dürfen Musik spielen. Au Cinéma.
Oh ja.
Ja, Liane Le Havas.
Genau, richtig.
Also ich kenne sie, ich habe auch ein paar Songs von ihr. Das ist eine tolle, tolle Sängerin, unglaublich schöne Stimme. Was ist das für ein Lied und wofür steht es?
Ich bin wahnsinnig cinephiler Mensch. Also ich hoffe, ich darf das mit Fug und Recht behaupten.
Aber cinephil ist kinoaffin, also du gehst gerne ins Kino.
Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Ich schaue alle Filme, die es gibt. Ich versuche wirklich ein, zweimal pro Woche ins Kino gehen zu können. Ich schaue einfach wirklich jeden Film, den man mir präsentiert, schaue ich mit großer Freude und Vergnügen. Also Kino war und ist wirklich eines meiner größten Leidenschaften. Ich schaue so gerne. Und dieser Song schafft auf zwei Ebenen natürlich einerseits die Schönheit des Kinos einzufangen und andererseits ein Kennenlernen in Form eines Films wiederzugeben. Mhm. Und ich mochte die Vorstellung oder die Darstellung in dem Song entsprach dem, wie ich mich manchmal selber in meinem eigenen Leben fühlte, nämlich mit einem Blick auf die Leinwand und man ist Protagonist seiner eigenen Heldenreise und schaut sich so selber beim Leben zu und versucht, Heldin zu sein, so. Und das hat der Song einfach total gut eingefangen.
Sometimes when you talk and I'm your Betty Blue and we're singing it close like the girls in Belleville rendezvous I
with. Samira El-Oazil ist heute hier zu Gast. Ich würde gerne noch eine kurze Rückfrage zu diesem zum Erkennen des Hochbegabtseins stellen. Denn zu meinem Erstaunen, ich weiß nichts darüber, wie du gerade merkst, zu meinem Erstaunen hast du das Wort Herzensbildung benutzt und hast so beschrieben, wie du dich gefühlt hast. Du hast dich einsam gefühlt, weil du hofftest, dass es da Diskussionen gibt und runter und drüber und nachts und Leidenschaft. Und mein Bild von diesem Erkennen einer Hochbegabung war bislang ziemlich stereotyp, geprägt von Struktur und Ordnung. Also hatte jetzt gar nichts damit zu tun, groß, dass Leute eine Herzensbildung suchen oder vermissen, sondern dass sie eigentlich ganz dankbar sind, wenn sie, wenn sie bestimmte Strukturen vorgegeben bekommen und mit anderen dann diese Strukturen abarbeiten oder so.
Ich glaube, das Wort Herzensbildung ist vor dem Hintergrund des Wunsches und der Sehnsucht, wachsen zu können, reifen zu können. Und das braucht manchmal Struktur, aber es braucht auch vor allem Stimulation, Reize, Angebote, Angebote verschiedener Art, also auf emotionaler Ebene und auf intellektueller Ebene. Und dementsprechend ist es gar nicht so starr oder so strukturiert, wenn zum Beispiel jetzt es so einen Verein gibt, eben wo sich Hochbegabte treffen, sondern es ist sehr verspielt und unbekümmert und eher sehr befreiend plötzlich, weil auch keine Angst mehr ist, sich irgendwie verstellen zu müssen oder anders sprechen zu müssen oder anders präsentieren zu können, sondern alle sind irgendwie da in ihrem liebevoll Geektum, weil es alles sehr interessierte Menschen sind, die wahnsinnig eingefuchst sind zum Teil auf Themen und sehr leidenschaftlich und begeistert und das ist alles von Affekten begleitet. Also es ist gar nicht so verkopft und intellektuell oder vergeistigt, wie man es eigentlich annehmen würde. Aber um dem Aspekt der Herzensbildung quasi jetzt noch in dieser Reise Tribut zu zollen, es war dann tatsächlich so, dass das gar nicht der Ort war, wo ich dann zu Hause oder ein Zuhause fand, sondern eher ein schöner Zwischenstopp, den ich durch Glück und Zufall dann entdecken konnte, weil es mir empfohlen worden ist, mal den Test zu machen und mich da zu bewerben. Aber meine eigentliche emotionale und intellektuelle Heimat habe ich dann in der Schauspielschule gefunden. Ja. Mhm.
Und wie du da hingekommen bist, das dröseln wir jetzt auf. Okay. Minutiös. So, es geht los bei deiner Geburt. Am 21.11. Du hast gerade Geburtstag gehabt. Mhm. 1984 bist du zur Welt gekommen. Hast du einen schönen Geburtstag verlebt? Bist du gut 37 geworden?
Ich bin fantastisch 37 geworden, weil mein Freund hat genau einen Monat vor mir Geburtstag. Seinem Geburtstag machen wir immer den Exzess, den Rausch und die komplette Zerstörung.
Wirklich? Ja. Was zerstört ihr?
Hotelzimmer, Partys.
Nein, ihr seid Rockstars.
Ja, wirklich. Also es geht wirklich darum, so ein bisschen komplett exaltiert und einfach mal grenzenlos sein zu dürfen. Also es ist natürlich alles immer in dem Rahmen, dass wir keinen Ärger bekommen haben. Dort ist auf jeden Fall der Rausch und der Ausbruch und ein Monat später ist dann der total entspannte Geburtstag.
Ich überlege gerade, wie man rauschhaft rituell ein Hotelzimmer zerstört, ohne Ärger zu bekommen, und habe gerade gedacht, das ist ihr als kluge Leute, sägt wahrscheinlich die Stühle an, ihr sägt die Betten an, ihr bereitet Dinge so vor, dass sie total kaputt sind, aber man geht da rein in das Zimmer, es wird weiter vermietet und jemand geht da rein und denkt, es ist alles in Ordnung und setzt sich hin und die Schränke fallen auf ihn und das Wasser hört nicht auf zu laufen. So seid ihr, wenn ihr was zerstört wahrscheinlich, dass man es euch nicht nachweisen kann.
Bettina, du bringst mich auf so gute Gedanken gerade, das muss ich wirklich mal ausprobieren. Auch die Vorstellung, man legt sich ins Bett und
so krasch.
Nein, es ist, also dafür sind wir dann doch zu lieb. Es ist dann ein großes Chaos. Wir sind dann zwei Nächte drin und am nächsten räumen wir dann doch ein bisschen wieder auf, okay, sodass es nicht ganz so schlimm ist. Aber was wir machen ist zum Beispiel, oder ich hinterlasse manchmal so liebe Botschaften. Es gibt manchmal ja Bücher in Hotelzimmern und dann hinterlasse ich in dem Buch selbst einen Brief an die unbekannte Person, die dann folgt, und hoffe dann, dass das irgendwer mal entdeckt, der dort einfach in dem Buch rumblättert.
Sind ja oft Bibeln.
Es sind oft Bibeln. Es ist zum Beispiel ein 25-Hours-Hotel, aber auch bayerische Komiker Gerhard Polt. Texte von ihm in Buchform liegen dort in den Hotelzimmern aus, statt einer Bibel, weil sie sagen, das ist die bayerische Bibel.
Ja, das stimmt ja auch irgendwie.
Das ist total schön.
Und wie umfangreich sind diese Botschaften an Unbekannte, die du hinterlässt?
Mal kurz, mal lang. Also mal habe ich einen langen Brief an lieber Unbekannter geschrieben, im Sinne von, wenn du das hier liest, wisse, dass das Leben Gutes ist und ich hoffe, dass du ein schönes Leben haben wirst und dass du alle deine Möglichkeiten ausschöpfen kannst und dich entfalten kannst. Und wenn das gerade nicht der Fall ist, versuche es nach Möglichkeit, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich denke an dich, wir kennen uns nicht, aber ich wünsche dir alles Liebe und Gute.
Das ist ja erstens die moderne Flaschenpost, fällt mir irgendwie auf.
Ja,
super.
Stimmt.
Und zweitens, ich stelle mir vor, dass jemand in so ein Hotelzimmer geht, um Abschied zu nehmen. Oh, hat zu Hause selbst schon einen Abschiedsbrief hinterlegt.
Oh Gott.
Hat sich irgendwie so ein Röhrchen Schlaftabletten gekauft und denkt, oh, endlich Ruhe. Diese Fliege nervt mich. Hat kein Heft, um sie totzuschlagen. Nimmt dieses Buch. Heraus fällt dein Brief. Und alles wird nochmal neu aufgedröselt. Und er denkt sich, oh Mann, ey, ich war doch schon an dem Punkt. Verdammt.
Es wäre die beste Geschichte der Welt. Es ist wirklich eine fantastische Prämisse.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Es ist im Bereich des Möglichen.
Also falls Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nur deswegen noch leben, weil Sie diesen Brief an Unbekannt gelesen haben, dann schreiben Sie uns bitte einen Brief. Rollen Sie ihn ein in eine Flasche und werfen Sie ihn in die Spree. Und wenn er uns erreicht, lesen wir ihn hier vor. So, ist es dir eigentlich leicht gefallen, die Musik für diese Sendung auszusuchen?
Jein. Vier Songs waren leicht und vier musste ich tatsächlich nachdenken, weil ich einfach graben musste, welche Songs mich in meiner Kindheit und Jugend geprägt haben. Und manchmal, man hat ja so Verfügbarkeiten, Erinnerungsverfügbarkeiten, und merkt auch einfach im Alter, dass plötzlich so Sachen verschütt gehen, die eigentlich einen ganz lange begleitet haben. Und so ging es mir tatsächlich mit den beiden Songs, die ich mit meinen Eltern verbinde.
Aha, ich dachte jetzt, also um das schon mal vorwegzunehmen, und einen Eindruck haben Sie ja auch schon bekommen, wahrscheinlich kennen Sie Frau Eloasil auch, Aber falls Sie sie gerade erst kennenlernen, merken Sie schon, wie der Hase läuft. Du bist ja wirklich, du bist auch so omni-informiert. Du liebst, du atmest Informationen, das sagst du auch. Also du sagst es, was heißt das? Du sagst nicht, du atmest Informationen, aber natürlich, es gehört zu deiner Arbeit. Du musst informiert sein, du willst informiert sein. Und oft heißt es ja, wir Menschen können uns gar nicht mehr so viel merken, weil wir so zugeballert werden mit Informationen. Eigentlich ist es ja andersrum. Je mehr du weißt, je mehr du liest, desto mehr bleibt ja auch hängen. Ne? Also das heißt, dein Netz ist ziemlich fein gewoben. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auch Erinnerungen da eigentlich gut drin Platz finden.
Ja, aber es ist tatsächlich, da funktioniert unser Gehirn sehr technisch zum Teil. Also es ist wirklich auch eine Frage von Verfügbarkeitsheuristiken, heißt es in der
Natürlich, warum Gedächtnisforschung. Wundert mich das nicht, dass du dieses Wort jetzt benutzt. Verfügbarkeitsheuristiken.
Genau. Wie nah uns einfach gerade Informationen sind, weil wir trotzdem selektiv sind. Wir arbeiten immer sehr ressourcensparend mit unserem Gehirn. Und ja, aber was toll war, ist, dass ich wirklich gemerkt habe, mit Nachdenken, mit konzentrierten, angestrengten Nachdenken finde ich wühlenderweise die Information, nach der ich suche. Sie war nicht weg, sie war nur in einer anderen Schublade jetzt irgendwie die letzten 3 Jahre und die musste ich erstmal wieder aufmachen. Und das war sehr befriedigend als Gefühl, weil ich dachte doch, unsere kognitiven Fähigkeiten sind eigentlich doch uns verfügbarer, als wir es annehmen zum Teil.
Arbeitest du denn mit so einem bildhaften System? Denn es gibt ja diverse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die uns beibringen können, wie man sich Sachen merkt, wie man Sachen besser lernt. Unterschiedliche Ideen. Hast du so etwas?
Ich habe von meiner lieben Freundin Christiane Stenger ganz viel gelernt. Mit ihr hatte ich ja zusammen Philosophie-Podcast namens Sag niemals Nietzsche.
Ein toller, toller Name. Wunderbar, wirklich.
Und sie ist ja spezialisiert auf dem Vermitteln von Gedächtnistechniken und hat mir da sehr viel beigebracht. Und ich benutze zum Beispiel die Körperroute sehr gerne, also das Speichern von Informationen auf verschiedenen Stellen auf dem Körper, die Einkaufsliste oder Punkte, die man in einer Debatte anbringen möchte oder so. Und was ich auch habe, ist eben eine Art Gedankenpalast, also ein Ort in meinem Kopf, wo ich an verschiedenen Stellen verschiedene Informationen für mich abspeichere, um sie dann abrufen zu können und wo ich visualisiere, wie ich hingehe, um sie tatsächlich zu holen.
Also das ist lernbar und man wird es vielleicht nicht ganz so gut machen wie du, aber es ist, also weil du offenbar bessere, mehr Kapazitäten für sowas hast. Aber
im Grunde braucht man einfach nur wahnsinnig gute Imaginationsfähigkeiten und keine Angst vor schrägen Gedanken. Also je surrealer die Gedanken sind, je dadaistischer wirklich die Szenarien sind, desto besser bleibt es im Kopf hängen.
Gut, ja.
Also eigentlich muss man einfach nur furchtlos in die eigene Fantasie reinfallen.
Dann werde ich mich da sehr drauf freuen. Wir schauen mal, was du hier... Oh schön, du hast Stevie Wonder mitgebracht und ich glaube, wir lernen jetzt deinen Vater kennen, Master Blaster.
Ja.
Okay, dann erzähl danach die Geschichte, warum du diesen Song mitgebracht hast, ja? Die Autorin Samira El-Wazil ist heute hier zu Gast und die Geschichte für Master Blaster, für Stevie Wonder müssen wir uns noch abholen. Wie geht die?
Super unspektakulär, aber mein Vater ist früher sehr viel immer mit mir und meiner Mutter Auto gefahren, um Ausflüge zu machen, sowohl in Deutschland als auch in Marokko und hatte natürlich immer Tapes dabei. Wir haben immer coole Musik auf seinen Kassetten angehört. Ich bin mit so Tapes groß geworden, mit dem Bleistift in diese Rille rein, um das den Bandsalat wieder aufzulösen und Tapes innen aufschneiden und mit Tesafilm reparieren.
Oh ja,
und
das
so.
Das ist eine Masterarbeit, also sowas zu machen. Aber man hat zu dem Zeitpunkt ja noch gute Augen. Aber trotzdem, kein Windstoß darf kommen.
Nicht, auf gar keinen Fall. Es muss wirklich perfekt anliegen und mit dem Tesafilm. Es muss auch gutes, dünnes Tesafilm gewesen sein. Und das habe ich alles mit ihm und von ihm gelernt. Und wir haben wahnsinnig viel Stevie Wonder gehört. Und Hotter Than July. Das ist das tolle, auch preisgekrönte Album, eben von dem der Song ist, den auch mit Quincy Jones zusammen produziert hatte. War eines unserer Hauptalben und Master Blaster eben unser Lieblingssong.
Du bist in München zur Welt gekommen.
Genau.
Wie haben sich deine Eltern kennengelernt? Deine Mutter ist US-Amerikanerin, dein Vater gebürtiger Marokkaner?
Genau, genau. Und beide haben, meine Mutter hat eine Ballettausbildung angefangen in Frankreich, um ein bisschen Protest gegen das Elternhaus an den Tag zu legen, weil die wollten natürlich, dass die Tochter was Vernünftiges lernt und da gehört eine Tanzausbildung oder eine Ballettausbildung nicht dazu. Und sie hat dann noch dran angeschlossen ein Pantomime-Workshop, was ich auch sehr witzig finde.
Kommt gleich nach Musicals.
Ja, wirklich. Da kommt alles wieder zusammen. Und mein Vater hat in Frankreich Biologie studiert. Und es war so, dass beide, es war so eine Zeit des Couchsurfens. Man hat nicht so richtig fest irgendwo gewohnt, sondern einfach immer für ein paar Wochen bei einem Freund in der WG irgendwo auf dem Sofa eben schlafen dürfen. Und es war so, dass ihre Freundin und sein bester Freund damals beide jeweils unabhängig davon, voneinander, dasselbe Sofa beiden versprochen hatten für die Nacht.
Oh, wow.
Und dann mussten sie sich dieses Sofa teilen.
Verdammt.
Verdammt. Und dann haben sie sich kennengelernt. Und
Das ist großartig, weil ja heute, also ich glaube, wenn ich eine davon wäre, würde ich sagen, oh, das organisieren wir um. Sorry, warte, ich rufe mal jemanden an, ob du da übernachten kannst. Wie toll, dass das keiner von den beiden gemacht hat, sondern dass sie es haben drauf ankommen lassen, dass sich da zwei Fremde ein Sofa teilen müssen.
Ja, ich glaube, sie wussten das auch einfach nicht. Es war so auch der Desorganisiertheit insgesamt toll. Der Studentischen geschuldet. Und plötzlich waren sie dann da, meine Eltern, und sagten, ja, was machen wir denn jetzt? Und so, ja, wir haben ein Sofa, zwei Personen, wir kriegen das irgendwie hin. Und die Liebe hat dann ihren Weg gefunden.
Ja, offenbar. Oh, das klingt ja wirklich, also das bis dahin ist es schon ein schöner Film, weil auch sie als in Frankreich Tanz zu studieren, das ist ja auch sowas sagen zu können. Und was machst du? Ich studiere in Frankreich Tanz. Ah, okay. Und du? Ja, BWL in Braunschweig. Ah, okay. Gut, naja, das ist so, das ist gleich viel malerischer. Und dann sind die beiden irgendwie in München gelandet.
Genau, also es war so, mein Großvater ist Deutscher, das heißt, es gibt eine Verbindung zu Deutschland für meine Mutter sozusagen und ist dann aber in die USA mit meiner Großmutter ausgewandert und dort ist meine Mutter dann zur Welt gekommen. Mhm. Und als Kind ist sie dann wieder zurück nach Deutschland zurück ausgewandert und meine Großeltern sind dann wieder zurück in die USA. Und es gab ein transatlantisches Hin und Her, aber dementsprechend, um zu erklären, warum es überhaupt einen Bezug zu Deutschland gab und nachdem meine Eltern dann geheiratet hatten und meine Mutter schwanger mit mir war, war einfach die Überlegung, wo kann man das Kind irgendwie gut, vernünftig, sicher großziehen, wo sehen wir unsere Zukunft? Und dann haben sie es in Deutschland versucht und sind in München geblieben. Und dann bin ich hier in München geboren.
Dein Vater, ist er bei der Biologie geblieben? Irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass er Platten verkauft hat.
Genau, er hat er hat das Studium in Frankreich nicht abgeschlossen, aber hat dann in München die Esmode besucht. Das ist eine Modeschule oder eine Designschule und ist dann ausgebildeter Couturier geworden oder Modedesigner, kann man auch tatsächlich richtigerweise sagen. Und hat dann fortan immer Geschäfte gehabt, erstens für Herrenausstattung und dann ist er in das Design rübergegangen, also Möbel, Lampen, schöne Dinge und eben Platten. Und da hat er dann auch immer sehr viel Stevie Wonder verkauft und einfach die coolen Platten aus den 70ern, vor allem 60er, 70er.
Ja, es klingt vor allen Dingen nach so einem regen Geist, der sich durch so vieles offenbar inspirieren lässt. So stelle ich mir deinen Vater vor.
Es ist interessant, weil er während meine Mutter sehr quecksilbrig ist und sehr lebhaft und sehr volatil, ist mein Vater auf eine gute Art und Weise stoisch. Also er ist der besonnene und vernünftige und ruhige Fels sozusagen unserer Familie. Und ich habe ihn am Anfang immer als sehr naturwissenschaftlich und analytisch wahrgenommen, weshalb ich dann dachte, natürlich passt Biologie zu ihm. Er hätte bestimmt auch irgendwie etwas anderes Naturwissenschaftliches studieren können. Aber jedes Mal, wenn er mit Sachen haptisch arbeiten kann, die schön sind, also Stoffe, Farben, die Platten einfach in der Hand halten, Bücher, Möbel restaurieren, Lampen restaurieren, sehe ich plötzlich, dass da eben doch noch ein feingeistiges, kreatives Element hinzukommt. Also, dass er eine Begeisterung hat, eine wirklich emotionale Begeisterung für Ästhetik und Schönheit, die ich zu spät wahrgenommen habe.
Was heißt denn zu spät?
Dass ich am Anfang immer dachte, er ist so sehr, sehr nüchtern.
Ach so, dass du so lange, du meinst, du hast zu lange eigentlich ein falsches oder ein unvollständiges Bild von ihm gehabt.
Genau, genau.
Okay. Erinnert, also war das eine besondere Wohnung, in der ihr, in der du groß geworden bist? Weil wenn jemand so ein Gespür dafür hat, auch für Farben, für Interieur, keine Ahnung, dunkelgrüner Flur schon damals, sowas?
Wir hatten immer coole Möbel, also mein Vater hat viel auf dem Flohmarkt gefunden, aber immer Schätze, schöne Sachen ausfindig gemacht, hatte da wirklich ein Händchen für und wir hatten immer viele, ja, schöne Schmuckstücke, schöne Sammlerstücke. Und meine Mutter liebt einfach bunt und deswegen war die Wohnung auch immer viel mit bunten Tüchern und Textilien ausgestattet.
Ein bisschen hippie-esque klingt das auch.
Voll, total. Ich würde die beiden auch wirklich als moderne Bohemians oder Hippies bezeichnen und wahrnehmen und das sage ich voller Liebe und Zärtlichkeit. Ich bewundere auch, wie sie es geschafft haben, manchmal außerhalb des sozialen Systems zu sein, auf ihre Art und Weise, ohne durch das Raster komplett zu fallen oder komplette Aussteiger zu sein. Aber die machen irgendwie ihr Ding und es funktioniert total gut für die und ich bewundere das. Sie sind null materialistisch, null konsumistisch, schaffen es irgendwie die Narrative der modernen Gesellschaft, einer neoliberal geprägten Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist, irgendwie für sich einfach aufzubrechen und nicht annehmen zu müssen und existieren trotzdem ganz wunderbar und glücklich. Oder vielleicht genau deshalb.
Ja, sie deuten sie offenbar um in ihre Sprache oder ihre Werte. Innere
Narrative.
Ja, genau. Ja. Bist du Einzelkind?
Ich bin Einzelkind leider, ja.
Okay. So, nächster Song. Vanessa May nehmen wir jetzt mal.
Ah, ja.
Storm. Wie hat es dieses Lied in deine Liste geschafft?
Ich bin, wie schon angedeutet, nicht so in einem bildungsbürgerlichen Haushalt groß geworden, sondern wir haben viel Reggae gehört und viel Jazz auch, viel auch Popmusik einfach, aber nicht viel klassische Musik und deswegen hatte ich da nie einen Bezug zu. Und mit Vanessa May, und es klingt so doof, aber ich wollte eine Lanze brechen quasi für Populär-Klassik-Musiker, wie auch David Garrett von mir aus, habe ich einen Zugang zu klassischer Musik gefunden. Also sie war in meiner Pubertät mein Einstiegstor, dann zu Beethoven, Brahms, Bach, Vivaldi. Also die ganzen, über sie habe ich Vivaldi einfach kennengelernt und war so begeistert, weil sie eine Pop-Version davon natürlich gemacht hat, aber habe dann erst verstanden, wie schön und toll klassische Musik ist.
Interessant, wie ernst immer noch diese, ernst ist ja auch zwischen U und E immer noch unterschieden wird, ne? Und wie militant diese Grenze auch so bewacht wird nach wie vor.
Absolut, also es gibt diese Kultur-Gatekeeper, und immer wirklich Angst vor dem Profanen und vor der Trivialisierung dieser hoch angesehenen, immer idealisierten Musik, die so auf ein Podest gestellt wird und aber auch immer so zugleich zu so einer sozialen Trennung führt, finde ich, unberechtigterweise und gleich so ein Habituskampf ist, so ich habe einen Habitus, den präsentiere ich auch eben mit meinem Musikgeschmack und das ist so unfair, weil es ganz viele Leute plötzlich ausschließt, unwillentlich, unwissentlich eigentlich von der Schönheit eben von sogenannter E-Musik.
So, an dieser Stelle möchte ich meinen Gast nochmal vorstellen, Samira El-Wazil. Sie ist Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist am liebsten würde ich Wissenschaftlerin sagen, aber ich glaube, es stimmt gar nicht, ne?
Ich sträube mich immer, wenn ich als Kommunikationswissenschaftlerin vorgestellt werde, weil ich nicht in der aktiven Forschung bin. Also rein von der Nomenklatur ist es nicht falsch, weil ich Kommunikationswissenschaft mit Master ja abgeschlossen habe, deswegen ist das meine sozusagen Berufsbezeichnung, aber ich forsche gerade nicht. Ich publiziere auch keine Studien, deswegen komme ich mir dann immer ein bisschen vor wie so Trickbetrügerin, wenn man mich sagt.
Aber nein. Du hast halt einfach so früher als man noch irgendwie Visitenkarten hatte, gab es so Leute, die dann so, dann klackerte das so, klack, 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 ging dann so auf. Ja. Und so, das würde bei dir, würden wahrscheinlich auch einfach verschiedene Kärtchen da zum Vorschein kommen. Du kannst Sachen auf jeden Fall gesellschaftspolitisch, kommunikationspolitisch super sehr nachvollziehbar auch einordnen. Du hast auch ein Buch jetzt gerade geschrieben, gemeinsam mit Friedemann Karik, da werden wir gleich drüber sprechen, Erzählende Affen heißt das. Aber sprechen wir doch jetzt schon mal über den Song, der jetzt gleich kommt. Denn natürlich ist es interessant von dir zu erfahren, wie deine Haltung dazu ist. Du hast Michael Jackson mitgebracht. Du hast The Jacksons mitgebracht mit Can You Feel It. Aber wir hatten neulich schon mal die Diskussion, okay, Michael Jackson, spielen ja oder nein? Und dann habe ich in Vorbereitung auf die Sendung gesehen, dass du, ich glaube 2019, beim Deutschlandradio auch in so einer Diskussion, in einer Podiumsdiskussion warst, da ging es genau um dieses Thema. Mhm. Darf man Michael Jackson noch hören? Und mit der komischen Zweitfrage, und wenn ja, wie? Mhm.
Ja, also das ist natürlich so eine typische Deutschlandfunkfrage, aber ich verstehe, wo sie herkommt, nämlich wie ordnet man tatsächlich dann die Rezeption ein, wenn man sie doch tatsächlich hören sollte, die Musik von Michael Jackson. Und es kommen ja ganz viele verschiedene Aspekte hinzu. Oder die größere Angst ist ja, legitimiert man, also oder, wir müssen noch einen Schritt vorher gehen, wie geht man in der Gesellschaft erstens mit öffentlich geäußerten Vorwürfen von Transgressionen, Grenzüberschreitungen, zum Beispiel sexuellem Missbrauch oder anderen Formen von Übergriffigkeiten um? Das ist das eine, wenn es keine juristische Rückkopplung diesbezüglich gibt, sondern nur eine gesellschaftliche, moralische Diskussion
darüber. Also ein Verdacht, wenn jemand sagt, ich glaube, der hat, oder man sagt, dass er so. Aber genau. Es gibt noch keine Verurteilung, es ist nichts bewiesen.
Genau. Das ist ein Aspekt, den die Gesellschaft verhandeln muss, jetzt ihren Umgang damit und auch immer häufiger, weil auch via Social Media das immer häufiger stattfinden wird, dass ein Vorwurf erhoben werden wird und werden kann. Und wir haben anhand von MeToo gesehen, dass das auch notwendig war und auch hilfreich, um eben gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, legitimieren wir, wenn wir sagen, wir glauben den Opfern, die den Vorwurf erheben, legitimieren wir dann zum Beispiel diese Transgression dadurch, dass wir die Kunst...
Was ist Transgression?
Entschuldigung, die Grenzüberschreitung, die sie an den Tag gelegt haben, um quasi zusammenzufassen, alles, was darunter fällt. Also Übergriff, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung.
Das muss nicht immer alles stattgefunden haben. Genau. Also eins davon reicht auch schon, Machtmissbrauch in der Art.
Genau. Aber irgendeine Form von Grenzüberschreitung eben zwischen zwei Menschen. Legitimiert man den, wenn man die Kunst einer Person, die diesen Vorwurf gerade die unter diesem Vorwurf steht, indem man sie spielt und konsumiert und verfügbar macht. Und das finde ich eine sehr wichtige Debatte, weil wir sind natürlich bei einem klassischen Kunst vom Werk trennen.
Wo kommt das eigentlich her, dass man die Kunst vom Werk des Künstlers trennen soll oder muss? Wer hat das so bestimmt?
Das war Roland Barthes, der französische Semiologe und Philosoph, hat eben ein Buch geschrieben, Tod des Autors, Tod des Autoren, glaube ich, auf Deutsch. Und er vertritt die philosophische Schule, dass im Grunde, sobald ein Werk produziert worden ist, ist gar nicht mehr dem Autoren gehört, sondern schlussendlich den Personen, die es rezipieren und konsumieren. Das wurde auch sehr viel zum Beispiel bei J.K. Rowling zitiert, wo gesagt worden ist, Harry Potter gehört J.K. Rowling gar nicht mehr, sondern es gehört allen Fans. Es gehört allen Menschen, die es mal gelesen haben und die eine emotionale Resonanz mit den Harry Potter Büchern hatten. Deswegen ist es okay, das Buch gut zu finden und sie zu kritisieren oder sie nicht zu mögen. Und es gibt eben andere philosophische Schulen, die sagen, nein, aber natürlich ist in dem Werk der Autor oder der Künstler so sehr drin und so sehr verwoben, dass beides zu trennen gar nicht möglich ist, weder intellektuell noch emotional. Und ich finde, das wird besonders deutlich bei Musik zum Beispiel, wo wir sagen, bei Michael Jackson ist in You Are Not Alone, das auch noch geschrieben worden ist von R. Kelly, der eben auch erwiesenermaßen eben Frauen geschadet hat, wo es eben um Einsamkeit, Liebe, Intimitäten, Zärtlichkeiten geht, ist es schwierig, diese Aspekte jetzt ohne Kontext mehr zu betrachten, im komplett künstlerischen Vakuum. Andersherum verhält es sich zum Beispiel bei Chris Brown, der erwiesenermaßen Rihanna seine Freundin geschlagen hat, aber seine Popsongs werden weiter gespielt, weil die Popsongs keinen Bezug zu einer Pärchendynamik oder sowas nehmen, sondern es sind einfach nur reine Popsongs. Das heißt, Leute sagen gemeinhin, ich kann emotional einfacher irgendeine Partymusik von einem Frauenschläger hören, als ein Liebessong von einem mutmaßlichen Kinderschänder.
Okay, das ist ein irrer theoretischer Diskurs. Ebenen, ja. Pass auf, wir hören jetzt erstmal The Jacksons und danach geht dieses Thema nochmal kurz weiter.
Radio 1. Hörbar Brust.
So, für Radiohörerinnen und Radiohörer ist dies Stunde 2 der Hörbar Brust. Wenn Sie diese Radiosendung als Podcast hören, sind wir jetzt auf der Hälfte in etwa. Und hatten gerade diese Diskussion, wie verhält man sich mit Künstlerinnen und Künstlern, denen etwas vorgeworfen wird oder sogar nachgewiesen wird. Ist es gut, ist es falsch, ist es richtig, Werk und Künstler oder Künstlerin zu trennen? Und ich finde es immer noch ganz interessant, dass es eines Buches offenbar bedarf, um einen ganz neuen Umgang damit zu pflegen, um zu sagen, ja, man muss das trennen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, also es wurde natürlich vorher schon auch irgendwie besprochen und aufgearbeitet, aber der Tod des Autors ist einfach dieses klassische Standardwerk, was es dann begründet hat, dass man gesagt hat, der Autor ist tot, der Künstler hinter dem Werk ist nicht Teil des Werkes, man darf das irgendwie autark alles betrachten. Und vielleicht, um das zu übertragen auf die aktuelle Diskussion, auch eben zum Beispiel Michael Jackson Musik, ein Faktor ist auch, finde ich, den man mit reindenken sollte, sind die Personen, um die es geht, noch am Leben oder nicht. Weil die große Befürchtung ist ja, oh mein Gott, wir unterstützen jemanden finanziell, der sich eventuell einer Straftat schuldig gemacht hat oder eben eine Person in welcher Form auch immer verletzt hat. Und das möchten wir nicht. Wir möchten ihn boykottieren und deswegen sagen wir, seine Musik oder seine Bücher oder seine Filme möchten wir eben nicht mehr konsumieren, rezipieren, kaufen, weil wir dieser Person einfach kein Geld geben möchten. Und ich finde, es macht schon einen Unterschied nochmal, in der Verhandlung ist die Person eben noch, der Künstler noch am Leben oder nicht. Weil wir dann nochmal ganz alte Künstler ja auch nochmal anders denken müssten.
Ja, okay. Was ich interessant finde, nun ist das ja hier kein Philosophie-Podcast und ich bin auch gar kein richtiger Sparringspartner dafür. Aber ich finde es interessant, was du vorhin gesagt hast, dass man zum Beispiel, dass das Werk, also der Roman, nehmen wir jetzt nochmal Harry Potter, nicht mehr der Schöpferin gehört, nicht mehr der Autorin. Also da lässt man sich auf sowas sehr Luftiges ein. Aber in dem Fall finde ich, es ist komisch, das System hinter dem Künstler, an dem ja die Tantiemen zum Beispiel gehen, auszublenden. Also ich unterstütze dann nicht mehr Michael Jackson oder nicht Woody Allen oder nicht, also der ja noch lebt. Aber ich würde ja dann das System dahinter unterstützen, das möglicherweise diese Taten ermöglicht hat oder zumindest gestützt.
Das ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor und ich finde es vor allem bei dem Sachverhalt rund um R. Kelly sehr deutlich geworden,
zum Beispiel,
dass viel zu wenig aufgearbeitet worden ist, dass eben wie du sagst, ein ganzes System bestehend aus, wir holen uns junge Sängerinnen, minderjährige Sängerinnen, wir beuten sie körperlich und musikalisch aus und sagen dann, okay, R. Kelly ist der Täter, der wird jetzt angezeigt, er wird boykottiert, aber das System an und für sich, dass einfach junge, meist eben weibliche, kreative Personen einfach komplett ausgenutzt werden von diesen patriarchalen Strukturen, das muss man ja auch eben festhalten, und von dieser Ökonomie dahinter, wird eben nicht angetastet, wird nicht aufgebrochen. Und stattdessen wird gesagt, wir machen den Boykott zwar auf ökonomischer Ebene, aber wir boykottieren das System selbst wiederum nicht.
Ich finde es irre schwierig und du bist ja auch eingeführt worden mit den Worten, man ist Meinungsvielfalt, ja, ist auch sehr wichtig, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir in so einer gut durchbluteten, wie du gesagt hast, quecksilbrigen Meinungsvielfalt ständig umeinander rumschlupseln, sondern dass wir nur noch so One-Way-Haltungen haben zueinander, uns gar nicht mehr groß austauschen und nur noch so ein Für und Gegen. Es ist ja auch kein neuer Gedanke. Das beklagen alle ständig seit 1-2 Jahren oder vielleicht auch schon länger. Es gibt kaum eine Debattenkultur, die uns da irgendwie weiterführt. Und viele verdrehen ja auch schon die Augen und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und dieses MeToo, ich kann es einfach nicht mehr hören. Offenbar ist es ja so, nehmen wir ruhig dieses Beispiel, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, dass es da diese eine Lösung nicht gibt, so ähnlich wie beim Gendern. Also es gibt auch so Unterthemen, Themen, die ganz anders sind, benachbarte Themen. Ich finde, das spielt unglaublich viel rein. Fakt ist, es ist irre viel in Bewegung gerade, das ist auch gut so. Aber was würdest du denn jetzt mal sagen, wie können wir diese Themen in Bewegung halten und immer wieder neu ausloten und trotzdem aushalten, dass sie widersprüchlich sind? Und dass wir unterschiedliche Meinungen dazu haben.
Das ist, glaube ich, die Herausforderung unserer modernen Gesellschaft jetzt die nächsten Jahre. Erstens Uneindeutigkeiten ertragen lernen, weil das ist genau das Grundproblem, was du gerade skizziert hast, dass wir uns alle immer nach Eindeutigkeiten sehnen, nach einer Lösung, nach einer Antwort. Ist das jetzt falsch oder ist das richtig? Kann man das machen, kann man das nicht machen? Und alles in einer vermeintlichen Dialektik plötzlich unterkomplex gedacht wird, rein binär, einfach nur ja, nein.
Nochmal den letzten Satz.
Verzeihung. Alle sagen immer, sie sehen sich nach Dialektik und aus Auseinandersetzung, aber im Endeffekt ist ein Wunsch dahinter, immer Eindeutigkeiten herzustellen, die das irgendwie in schwarz-weiß, ja, nein, in sehr so binäre Strukturen Trump. Denken. Genau, richtig. Und wir müssen tatsächlich, und noch Klammer auf, es wird natürlich auch befeuert durch die Art, wie Social Media, wie die Art, wie Plattformen funktionieren, befeuert. Insofern, als dass sie davon profitieren, von uns die ganze Zeit zu erwarten, dass wir Eindeutigkeiten reproduzieren. Weil Eindeutigkeiten sind profitabler für die Plattform, für eben Social Media, für Facebook, für Twitter, für Instagram, denn Uneindeutigkeiten, die dort in dem Raum nicht gut verhandelt werden können, nicht gut besprochen werden können.
Also, aber letztendlich würde ich jetzt mal entgegnen, ist doch alles voller Uneindeutigkeiten dort. Deswegen kommentieren ja 500 Millionen Leute und steigen ein und bereits in der dritten Zeile geht es gar nicht mehr um das Thema, sondern nur noch darum, wer was wie sagt.
Absolut, aber da ist es dann immer noch die Suche nach der richtigen Antwort und der, der vielleicht die populistische Aussage macht oder das Antwortangebot in den Raum wirft, was irgendwie am kompatibelsten ist mit den meisten Leuten, hat am meisten Reichweite, wird dann algorithmisch sozusagen belohnt, wird mit Reichweite belohnt und das ist dann das, was am Ende hängen bleibt. Und zu sagen, nein, es dürfen sich zwei vermeintlich widersprechende Wahrheiten
Ist das dieses Schrödingers Katzending schon? Nee, ne? Das ja, ist nicht, ist es das?
Doch, im Grunde ja. Also es gibt zum Teil Aussagen, die vermeintlich widersprüchlich sind und beide haben ein Existenzrecht. Beide dürfen eigentlich in unserem Diskurs Raum sein, aber wir ertragen nicht, dass sie beide existieren, weil sie vermeintlich widersprüchlich sind.
Total. Zum Fleisch ist ein gutes Beispiel. Ich habe ja noch einen Podcast, in dem es um Essen geht und fast jeder Gast sagt, er isst kaum noch Fleisch, wenig Fleisch. Also das hat sich schon extrem verändert, das wissen wir alle. Gesellschaftlich auch und wird anders verhandelt und debattiert. Aber der Fleischkonsum ist eigentlich gar nicht zurückgegangen, lese ich immer wieder, ne? Dass die Zahlen offenbar dieselben bleiben. Das heißt, da sind zwei Wahrheiten, die, jetzt kann man sagen, gut, das eine ist die gefühlte Wahrheit, wir essen weniger Fleisch, aber eigentlich, naja, komm, so ein Würstchen oder zwei oder 20, komm. Aber uns ist ja letztendlich nur egal, was in unserem Kopf ankommt. Ob es stimmt oder nicht, ist fast egal, ob die Statistik recht hat, welche Quelle es ist. Auch das ist ja fast egal. Uns geht es ja nur darum, dass wir zwei unterschiedliche Richtungen spüren und aushalten müssen. Manchmal sind es ja sogar noch mehr. Manchmal sind es ja noch viel mehr Standpunkte oder Überzeugungen, die nebeneinander existieren müssen.
Absolut, weil auch die Komplexität unserer Wirklichkeit das ja bedingt, dass wir alle extrem widersprüchlich sind. Also angefangen bei mir, also ich habe oft auch ein sehr widersprüchliches Verhalten. Ich denke die ganze Zeit, ich möchte bleiben, wer ich bin und gleichzeitig denke ich, aber ich sollte eigentlich eine bessere Version von mir selbst werden sollen, weil das vielleicht zum Reifeprozess dazugehört. Und das ist auch etwas, das mir gespiegelt wird. Also gib dein Bestes, aber liebe dich so, wie du bist. So, das sind zum Beispiel eben zwei Narrative, die einem präsentiert werden, die beide eigentlich eine Gültigkeit haben und die man beide versucht irgendwie nach Möglichkeit zu verfolgen und einen aber natürlich dann in eine innere Spannung versetzen, unmöglich allen gerecht werden zu können. Und dementsprechend verstehe ich dann, dass man sagt, ja, ich hätte so gerne einfach eine klare Antwort auf alle meine Fragen, ein klares Ja, ein klares Nein. Kann ich das noch konsumieren? Darf ich das noch machen? Und diese Antwort wird es einfach nicht geben.
Okay, dann müssen wir aber neues seelisches, abstraktes, geistiges, weiß ich jetzt gerade nicht, eine neue Muskulatur möglicherweise ausbilden, die uns damit über Wasser hält, unseren Kopf über Wasser hält. Denn wie wir gerade merken und in einem Höllentempo merken, und so war es noch nie, deswegen kann man auch nicht sagen, ja, das sagt eine Generation immer über den, nein, dieses Tempo, wir evolutionieren uns davon sozusagen, es geht irre schnell, dafür sind wir nicht ausgestattet und müssen es uns irgendwie aneignen, um mit diesen zunehmenden Widersprüchlichkeiten klarzukommen, die wir auch selbst verursachen, die wir nicht nur beobachten, sondern ja auch selbst verursachen. Ne? Wo kriegen wir diese Muskulatur denn her? Zum Beispiel aus so Büchern? kleine Brücke? Dün, dün, dün. Ja. Sag mal eine Antwort, bevor es die Buchantwort gibt, denn dann machen wir kurz eine Pause, eine Musikpause und gehen danach zu dem Buch über, denn das bietet ja auch so einige Hilfestellungen.
Ich glaube, ein Faktor ist, also eine Resilienz müssen wir auf jeden Fall entwickeln.
Also eine Widerstandskraft, wenn man, oder eine Kraft mit dem Schlechten umzugehen oder wie würdest du, oder dem...
Mit
dem,
den Spannungen aushalten lernen, dass die Spannungen auch was Gutes sind, ein guter Faktor der Gesellschaft, dass eigentlich, dass wir genau das verhandeln, ein gutes Zeichen ist, weil es bedeutet, dass wir Sachen auf mit allen Perspektiven hin betrachten und auf alle Seiten einmal abklopfen, weil wenn wir diese Spannung nicht spüren würden, würde das heißen, dass wir einfach schon einfache Antworten Antworten angenommen haben. Aber offensichtlich arbeitet etwas in uns. Und das Zweite ist Verzeihlichkeit, glaube ich. Wir verzeihen uns, habe ich manchmal den Eindruck, Sachen nicht genügend. Und das wäre, glaube ich, durchaus für Diskurse, Diskussionen, Debatten durchaus hilfreich.
Ja. Ja, und das Verzeihen geht ja auch oft mit dem Scheitern, mit der Fehlerkultur einher, die wir ja auch, mit der wir auch hinterherhängen. Gott, das sind auch schon wieder so viele Themen. Und wir gehen vor allen Dingen, was so verführerisch ist, genau das zu tun. Wir können viel von dir lernen, was diese Themen angeht, aber ich glaube, abgesehen von dem Buch, das du geschrieben hast, müssen wir auch noch etwas mehr über dein Leben erfahren. Mhm. Ja? Und das will ich jetzt gleich versuchen einzulösen, dieses Versprechen. Aber es kann sein, dass ich scheitere. Aber dann werde ich mir verzeihen. Ja? So. In the Real Early Morning hast du mitgebracht.
Jacob Collier, glaube ich, wenn ich es. Er ist, Brite aus London. Und ein musikalisches Wunderkind. Mhm. Schon von klein auf multiinstrumental groß geworden. Eltern, berühmte Geiger in London Orchester. Und hat schon mit 17 zwei Grammys abgestaubt für eine Jazz-Rekomposition von Flintstones. Macht die ganze Musik alleine in seinem Zimmer, produziert selber, spielt alle Instrumente in all seinen Songs selber, ist wahnsinnig begabt. Also ich bin jedes Mal ehrfürchtig vor seinen Videos, wenn er auf YouTube eben neue Songs hochlädt. Und hat mit seinen 24 Jahren schon ein wirklich sehr elaboriertes, schlaues, musikalisches Album produziert, das ich jedem ans Herz legen kann.
Die Autorin Samira El-Wazil ist heute hier zu Gast und wenn Sie jetzt erst einschalten oder überhaupt nur kurz hier vorbeigucken, vielleicht im Radio oder so, dann rate ich Ihnen, hören Sie sich doch einfach den Anfang auch nochmal an. So, rausgehen können Sie immer noch. Hätten Sie nicht Lust, mal bei einer Hörbarust dabei zu sein? Das geht sozusagen ausnahmsweise. Der RBB veranstaltet das House of Podcast mit, der Name sagt es schon, verschiedenen Podcasts, die Sie live vor Ort erleben können. Wir werden eine Hörbarust vor Publikum aufzeichnen am 1. September, das ist ein Sonntag von 16 bis 18 Uhr in Berlin. Zu Gast ist, und darüber freue ich mich sehr, die tolle Moderatorin und Journalistin Anne Will. Und wenn Sie dabei sind, Sie können noch eine Karte verschenken übrigens. Hörbarust am 1. September. Mehr Infos unter www.houseofpodcast.de. So, dein Leben. Deine Eltern haben wir in etwa kennengelernt. Der Flur war nicht grün, aber war bunt wahrscheinlich ein bisschen. Hast du denn durch diese unterschiedliche Herkunft, also die Herkunft deiner Mutter, US-Amerikanerin und dein Vater aus Marokko, hast du Urlaub gemacht in den jeweiligen Ländern?
Ja, ich habe viel im Sommer, in den Sommerferien Zeit in Marokko verbracht bei meiner Großmutter, die dort lebt nach wie vor und war auch weniger häufig in den USA bei meinem Großvater, der eben seinen Lebensabend in Alabama zugebracht hat. Und es sind natürlich komplett unterschiedliche Baustellen, kulturell, sozial, ökonomisch. Also, aber es war toll. Also es war, ich vergleiche das immer mit, wenn man seine Eltern besucht, in ihrer Wohnung, dort, wo sie leben. Man fühlt sich absolut zu Hause, aber es ist natürlich nicht die eigene Wohnung. Es ist nicht das eigene Zuhause, aber man ist dort und man geht wie selbstverständlich an den Kühlschrank und holt sich vielleicht was zu trinken und so. Also man fühlt sich sehr heimisch. Und so ähnlich ist das Gefühl auf emotionaler Ebene, wenn ich in Marokko oder eben im Haus meines Großvaters war. Es war nie Zuhause, aber es war schon sehr heimisch.
Sehr heimisch. Was warst du denn für ein Teenager? Was würdest du, wenn du jetzt heute auf dich zurückschaust, was du verspielt, was du...
Ich war wahnsinnig introvertiert. Ich habe später gelernt, der Unterschied zwischen Introvertierten und Extrovertierten ist, Extrovertierte ziehen Energie durch soziales Leben, durch Gemeinschaft, durch Miteinandersein und verlieren Energie, wenn sie alleine sind. Und Introvertierte generieren Energie, wenn sie alleine sind und verlieren wahnsinnig viel Energie in Anwesenheit Menschen, die nicht nahestehen. Mhm. Und das war ein Schlüssel, der mir meine ganze Pubertät erklärt hat, dass ich Angst vor sozialen Situationen tatsächlich hatte, außerhalb meiner Clique. Meine Clique war natürlich so mein Happy Place, aber außerhalb der Clique auf Partys bin ich immer heimlich auf die Toilette gegangen und bin dort 10 Minuten alleine geblieben, um einfach für mich sein zu können, um quasi wieder Energie zu schöpfen, um dann wieder in die Partysituation hinaus gehen zu können.
Also eine Solarzelle.
Total. Und ich habe immer gedacht, ich bin ein kompletter Freak, ich bin totaler Weirdo, dass ich das mache. Und habe dann später begriffen, dass das wirklich einfach eine Naturellfrage und eine Typologienfrage und vollkommen normal. Und das, um deine Frage zu beantworten, ich war eigentlich eher Einzelgängermädchen, immer ein bisschen drinnen, immer im Kopf, immer mit den Gedanken bei mir. Und ja, zurückgezogen, hatte aber das Glück, dass ich wirklich auch wahnsinnig liebevolle Freundinnen hatte, also eine enge 6-Mädchen-Gang, die das total aufgefangen haben und die das nie moniert haben oder nicht seltsam fanden, sondern wirklich kompensiert haben, das, was ich an sozialen Fähigkeiten habe missen lassen, durch ihre Liebe und Freundschaftlichkeit.
Das ist nicht selbstverständlich, sowieso im Leben, absolut, aber und jetzt kommt der Punkt, ich habe es jetzt die ganze Zeit vermieden, aber es lässt sich ja dann auch nicht ganz leugnen, du bist bildschön, so. Und in einer Zeit, in der gerade so so die Teenagerjahre, da lernen leider nicht alle jungen Frauen so eine Art der Liebe und der Fürsorge zueinander, sondern jedenfalls ist es in vergangenen Generationen oft so gewesen, dass es da auch gerne Rivalitäten gab, eine Konkurrenz untereinander. Und gerade wenn ein Mädchen besonders herausstach, weil es zudem auch noch schön war, war es möglicherweise sogar schwierig, eher Freundinnen oder Freunde zu finden.
Also erstmal vielen Dank für das Kompliment.
Da kannst du ja gar nichts zu.
Ja, aber trotzdem danke. Also es macht mich auch immer verlegen, wenn man etwas in der Richtung sagt. Und ich kann aber dazu sagen, während der Pubertät sah ich noch ganz anders aus. Also war wesentlich schwerer einerseits und war wahnsinnig buschikos. Bin immer mit weiten Hosen, Baggies, weiten Hemden rumgelaufen. War also nie in klassischen Schönheitsidealen gedacht, nie großartige Konkurrenz für eben andere Mädchen, die mir hätten was Böses wollen können in der Klasse. Wir hatten aber zum Glück interessanterweise diese Kompetitivität nicht. Und ich weiß auch nicht, ich frage mich bis heute, warum das an uns, an unserem Jahrgang so vorbeigegangen ist, weil ich es natürlich an anderen Stellen wahrnehme. Und jetzt mit Social Media ist auch nochmal eben einen anderen Booster bekommen hat. Und die Kompetitivität muss ja nie eine gehässige sein, aber es ist natürlich immer ein Spiel aus Selbstwertgefühl und Abwertung anderer, um sich selbst stärker fühlen zu können, was aber auch aus einem Platz der Traurigkeit und des Selbstschutzes oftmals kommt. Und weil natürlich jungen Mädchen oder jungen Frauen eben vorgelebt wird, wenn du nicht diesem Ideal entsprichst, bist du nicht liebenswert.
Leider, auch du hast es ja eben als Einschränkung genommen. Du hast es ganz sachlich erklärt, aber du sagst, ich war schwerer und Burschikosität. Also das ist, leider sind wir auch immer noch nicht so weit. Wir sind auf einem guten Weg und es gibt gute Beispiele. So jemand wie Billie Eilish, die kann aber auch nicht mal für alles hinhalten. Und es gibt ja auch nach wie vor viele andere junge Frauen wahrscheinlich, die wir unter Umständen noch gar nicht kennen. Aber also dass auch Burschikosität nicht mehr als, sie ist ganz süß, aber, sondern dass es vielleicht auch tatsächlich einfach eine neutrale Beschreibung ist und eine vielleicht sogar positiv besetzte Beschreibung für jemanden, der einfach nicht ganz so schüchtern oder ängstlich oder.
Ich finde es auch total schön zu sehen, welche Entwicklung gerade Geschlechtermodelle machen. Also, dass auch wir ein non-binäres Denken von Geschlechtern zugestehen oder eine Fluidität zumindest zwischen Geschlechtern, weil ich bin noch sehr binär, sehr heteronormativ, wie man ja sagt, aufgewachsen und genau in diesen Kategorien denkend habe ich mich dann immer als sehr maskulin wirkend oder buschikos zumindest wirkend wahrgenommen und ich finde fast befreiend, wie wir gerade neue Geschlechterrollen zumindest verhandeln. Also, dass wir das Maskuline und das Feminine irgendwie zumindest versuchen, gerade neu zu denken und das Fluide dazwischen.
Und es wäre toll, wenn diejenigen, die sich da so mit Händen und Füßen gegen sträuben, für einen Moment das Ganze zulesen und vielleicht auch beobachten, wie sehr wir alle davon profitieren würden. Also absolut. Auch sie, das ist so, es wundert mich so, ne, dass auch viele klassisch heteronormative Männer, wie es heißt, nicht sehen, welcher Druck, welche Last möglicherweise von ihnen abfallen würde.
Oder es ist total irre, weil es geht auch darum, ihre Geschlechterrolle zu befreien, dass sie eben, dass sie nicht mehr Mann viril sein müssen, toxisch, wie man schon
so empfinden sehr häufig sie sich sagt. Ja nicht, ne? Das ist ja schon eine Bewertung dann.
Aber sie könnten jetzt so viel mehr sein. Also wie befreien vielleicht die Angst vom Weinen verlieren zu können oder vom emotional sein und dass das überhaupt gar kein Problem ist oder dass das in irgendeiner Form konnotiert wird mit, das entspricht nicht deinem Geschlecht. Im Grunde könnten wirklich alle nur gewinnen, weil plötzlich alle alles sein können, was sie möchten und alles sein können, was sie sein dürfen, was sie sein möchten.
Danya Atari hast du mitgebracht, We Are Love.
Ja, das ist eine liebe Freundin von mir, Danya Atari, die einfach ganz wunderschöne Musik gemacht hat mit Tilman Ezra Mühlenberg, der das produziert hat. Und sie ist einfach für mich wie eine sphärische Lichtgestalt, wenn sie singt. Das ist einfach total irre.
hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Samira El-Ouazil ist heute hier zu Gast und es ist verführerisch, mit ihr über dies und das zu sprechen, weil sie zu allem eine dezidierte, fundierte, informierte, tolle, elastische, quecksilbrige und doch sehr eindeutige Meinung hat. Und nichtsdestotrotz sollte auch ihre beeindruckende Biografie nicht zu kurz kommen, durch die wir jetzt einfach mal so durchjagen, ja? Okay. Weil das Buch müssen wir auch gleich noch besprechen. du hast nach dem Abitur hospitiert für den Bayerischen Rundfunk.
Genau, ja, das war auch mehr Glück als Verstand. Aber
so, jetzt, nee, sorry, das ist jetzt schon wieder.
Entschuldige, nein, das soll kein Understatement,
es ist so irre, weil du hast wirklich so viel gerissen. Du hast 3 abgeschlossene Ausbildungen. Du hast ungefähr 20 Bälle in der Luft. Und zwar auf einem wirklich hohen Niveau. Und dazu befragt, sagt, machst du das? Machst du diesen Fehler, den viele Frauen in der Regel machen? Das erste Wort, das kommt, ist Glück. Und jetzt machst du es schon wieder. Ich habe aber auch wirklich echt wahnsinnig viel Glück gehabt.
Ja, ich gebe dir recht, was diese schlimme Angebote halt angeht. Genau, weil vor allem eben Frauen das machen. Sich so unter den Scheffel stellen und das ist so Understatement. Und es ist ja auch tendenziell auch manchmal nervig. Es ist ja auch wie die Person, die sagt, ich habe nicht für einen Test gelernt und dann ist ja aber trotzdem
toll. Genau.
Aber ich möchte trotzdem herauskehren, und das ist wirklich geschlechtsunabhängig, wie wichtig der Faktor Glück doch in der eigenen Biografie ist und wie sehr das gerne unterschätzt wird. Weil wir im Nachhinein, in der Retrospektive immer natürlich auch gerne wollen, dass das auch alles genau so kommen musste, wie es kam, weil man selber das irgendwie richtig eingeleitet hat oder eben die Talente mitgebracht hat. Aber es ist auch manchmal einfach kosmologisches Glück. Die Sterne stehen richtig. Ja, wirklich, weil ich einfach zum richtigen Zeitpunkt...
Ist das wissenschaftlich fundiert, was du sagst?
Ja, ja.
Nochmal?
Tatsächlich, Paul Lazarsfeld hat nämlich die Rückschaueffekte, die Rückschaufehler, die wir an den Tag legen, wirklich erforscht, dass wir immer gerne das mehr aufladen wollen mit eben einer Stringenz, als es dann der Fall war.
Ich habe nie Kierkegaard gelesen, aber natürlich der Schlüsselsatz unser aller Leben ist, man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Ja. Und man, es muss ja gar nicht immer alles aufeinander aufbauen. Natürlich wissen wir. Aber wenn ich nicht überfahren worden wäre oder wenn ich überfahren worden wäre oder wenn mich dieser Geranientopf aus dem 5. Stock getroffen hätte, hätte ich nicht zum Vorsprechen gekonnt. Also, aber du bist schon auch ein sehr fleißiges Lieschen.
Ich bin, ich kann benutze das Wort Glück nicht, aber ich bin, ja, was du zu Beginn so schön gesagt hattest, war omni-interessiert. Das Wort nehme ich natürlich jetzt sofort mit. Ich habe es in meinen Geldbeutel reingetan, in meinen Kopfgeldbeutel und werde dieses Wort immer sagen, weil ich wirklich omni-interessiert super als Adjektiv finde. Und das trifft auf mich und deswegen, die Produktivität ist ein Nebeneffekt quasi der Begeisterung für alles Mögliche.
So, wie sollen wir jetzt deine Biografie noch unterbringen? Also, du hast für den BR, dann hast du, ich lese es jetzt einfach vor, okay. Ist mir auch scheißegal. Dann hast du für den deutschen Depeschendienst gearbeitet.
Den es nicht mehr gibt, ja.
Das finde ich total, die Vorstellung, dass du in so Overknee-Wildlederstiefeln auf so einem wilden Pferd sitzt und über so ein vereistes Feld galoppierst, um so eine Depesche irgendwie von A nach B zu bringen. Wahrscheinlich hat das nichts damit zu tun, aber es gibt den ja auch nicht mehr. So, dann hast du ein Studium Kommunikationswissenschaft und Neue Deutsche Literatur in München absolviert. Mhm. Hast Sprechunterricht an der Münchner Filmakademie genommen, nämlich eigentlich, weil du dachtest, es ist besser für dein Studium, hast da gemerkt, oh wie schön, und hast nach dem Master, ich weiß, es ist fürchterlich, dass jemand anders dein Leben gerade zusammenfasst, aber wir müssen das jetzt tun, bitte.
Ich bin bei dir.
Hast du eine Schauspielausbildung gemacht? Man kann dich tatsächlich auch in vielen kleinen und mittleren Rollen sehen. Wer deinen Namen eingibt bei YouTube, sieht dich in unterschiedlichen Filmen und Serien.
Ja.
Machst du das noch?
Ich drehe immer mal wieder. Ergeben sich immer, also jetzt gerade Jerks irgendwie gedreht.
Schön. Christian Ullmann kommt im Januar.
Toll, es ist einfach der Mann ist eine Granate, ja. Das muss ich wirklich so sagen. Und Dreh war auch einfach ein Traum, es war richtig lustig. Und jetzt Fett und Fett für ZDF Neo, was ich auch sehr empfehlen kann.
Aha.
Und es ist nicht mein Hauptberuf, aber ich drehe immer mal wieder und das mit sehr viel Liebe und Vergnügen und Freude.
Und dann denkt man natürlich, okay, jetzt hat sie also erst die Ausbildung Studium Kommunikationswissenschaft gemacht, dann hat sie noch ihre Schauspielausbildung, das macht man ja auch nicht ebenso. Dann wurdest du kurz Kanzlerkandidatin für die Partei, das wollen auch nicht unterschlagen, Martin Sonneborn, und hast da möglicherweise Politikblut geleckt, denn dann hast du angefangen als politische Ghostwriterin zu sprechen, ein Thema, das ich so gerne mit dir ausgeweitet hätte, allein es fehlt die Zeit. Dann aber hat sie gedacht, ach, wenn ich sowieso schon für andere Reden schreibe, warum denn nicht, jetzt studiere ich auch nochmal Politik, Philosophie und Wirtschaft.
Ja. Das ist aber wirklich, also das ist ein spezielles Superstudium, was die LMU ihm angeboten hat. Es hieß PPW und es ging eigentlich darum, Ethik zu vermitteln und Ethik quasi als Zentrum von diesen drei Faktoren, also Politik, Philosophie, Wirtschaft, für einfach EntscheidungsträgerInnen oder für Leute, die in die Politik gehen, dass sie genau diese drei Aspekte mitnehmen als Pfeiler. Und das ist auch nur in Anführungszeichen.
Ja, das war so ein Glücksding, dass statt 18 Semester nur 16 Semester lang war oder sowas, ne? Ja, gut. Ich selbst bewundere das ja auch nicht. Ich muss nur legitimieren, warum ich dich hier als Gast sitzen habe, verstehst du?
Ja, klar.
Mir ist das total egal.
Das verstehe ich.
So. Und jetzt, dann sind wir einigermaßen im Hier und Jetzt. Natürlich habe ich unterschlagen, wie gesagt, du hast Kolumnen in Medien wie Spiegel Online oder über Medien. Du bist mit einem Preis für Medienpublizistik ausgezeichnet worden. Du hast den Podcast Piratensender Powerplay mit Friedemann Karik und hattest eben den Podcast Sag Niemals Nietzsche. Mhm. So, und jetzt kommen wir langsam ins Hier und Jetzt, denn mit jenem Friedemann Karik hast du ein Buch geschrieben.
Ja.
Es heißt Erzählende Affen, ist erschienen bei Ullstein, kostet 25 Euro. Und der Untertitel ist Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Es geht um die Wirkungsmacht von Geschichten. Es ist ein ganz schön dicker Wälzer.
Es ist ein wahnsinnig dickes Buch, aber wir mussten so viel Anlauf nehmen, um unsere These auch ein bisschen wasserfest machen zu
Welche
können.
Welche These?
Die These, der Umstand, dass wir in Geschichten denken, auf neurologischer Ebene, also unser Gehirn auf Geschichten hin verdrahtet ist, beeinflusst alle unsere Lebensbereiche, unsere Kommunikation, die Art, wie wir lieben, die Art, wie wir konsumieren, die Art, wie wir wählen und die Art, wie wir diskutieren. Und das beeinflusst, wie wir mit zukünftigen Problemen umgehen werden, die schwer in Geschichten zu fassen sind, wie zum Beispiel die Klimakrise oder aktuelleres Beispiel die Corona-Krise. Und um das aber glaubbar vermitteln zu können, mussten wir erst erklären, wie funktioniert unser Gehirn und warum ist es so süchtig nach Geschichten? Warum versuchen wir die ganze Zeit narrative Muster in alles reinzudenken und rein wahrzunehmen und rein zu projizieren, was wir als Information bekommen? welche Geschichten haben wir uns als Gesellschaft bis dato erzählt über die Laufe der Menschheitsgeschichte, also die Geschichten, die wir zum Beispiel erzählt haben, um andere zu antagonisieren, um andere zu Feindbildern zu machen, wie antijudaistische Erzählungen, die dann in modernen Antisemitismus übertragen wurden, oder rassistische Erzählungen, die eben sich Geschichten über das andere oder den anderen ausgedacht haben, um legitimieren zu können, dass man sie ausbeutet oder ausgrenzt, um eben vor sich selber in der eigenen Geschichte nach wie vor als Held dastehen zu können.
Aber Geschichten machen ja nicht nur andere schlechter, sondern manchmal ist ja auch das Tückische an Geschichten, dass sie Dinge schöner machen. Nicht nur auf Kosten anderer, sondern manchmal, auch das ist ja, also eigentlich sind ja Geschichten was ganz Gefährliches, weil sie gehören zu uns.
Sie gehören zu uns und sie sind, wie gesagt, wirklich die Art, in der wir Informationen prozessieren.
Immer deswegen, schon, auch immer. Als es die Mammuts noch gab.
Als angefangen bei Jäger und Sammlern war das unser Hauptinformationsvermittlungsmedium. Wir haben Problemlösungskompetenz in Form von Geschichten weitergegeben, schon
Gib
am
mal ein
Lagerfeuer.
Beispiel. Wir sitzen jetzt um so ein Feuer, du trägst ein Fell, ich trage ein Fell. Was meinst du mit Problemlösungskompetenz in Form von Geschichten?
Wenn ich zum Beispiel davon erzähle, wie der
Komm,
mutigste
sag, was,
Krieger,
wir sitzen am Feuer.
Ja, der mutigste Krieger ist gestern auf Jagd gegangen. Und dort sah er sich plötzlich mit einem Mammut konfrontiert. Das Mammut war riesengroß. Es war so groß wie ein Berg. Alle hatten Angst, doch der mutigste Krieger hat seinen Mut bewahrt. Er hat schnell seine Waffe gezückt und hat geschafft, dieses Mammut, das riesengroß war und alle in Furcht und Schrecken versetzt hat, zu bezwingen und zu besiegen, weil er trotz seiner Angst standhaft geblieben ist.
Okay.
Und jetzt haben wir Fleisch für die nächsten 3 Wochen in unserer Runde und wir haben Felle, die wir gerade anhaben. Und das ist ein ganz triviales Beispiel, ne? Das ist jetzt nicht die große Erzählkunst, aber was wird hier vermittelt? Es wird Werbung dafür gemacht, keine Angst zu haben in Anbetracht von Problemen und sich der Herausforderung zu stellen. Und es wird ein Vorbild geschaffen für den Stamm, dass die ganze Gruppe quasi in eine positive Situation versetzt, also die allen eigentlich das Leben rettet. Und wenn ich das so verkaufe im Sinne von, das ist ein Vorbild, so sollten wir alle sein, dann stärke ich den Stamm alleine mit der Bewerbung guter Eigenschaften.
Mhm.
Das ist der eine Aspekt. Zum Beispiel kann es dann sein, der als Geschichtenerzähler, der jetzt an meiner Stelle dann wäre, hat vielleicht festgestellt, wenn ich das Mammut riesengroß sein lasse und gar nicht so tue, wie so groß erzähle, wie es wirklich war, sondern so tue, als sei es furchteinflößend gewesen, merke ich, dass die Leute, weil sie Angst entwickeln beim Hören der Geschichte, sich die Geschichte besser merken und wiederum anderen erzählen, ihren Kindern erzählen, anderen Stämmen. Das heißt, das ist vielleicht der Moment, wo Fiktion erfunden wurde, als man verstanden hat, dass Fiktionalisierung, Übertreibung, Mythologisierung, ins Abstrakte gehen oder auch die Lüge einfach, bedingt, dass Geschichten besser weitergetragen werden und diese wertvollen Informationen, die sie enthalten, die überlebensnotwendig waren für die Stämme, besser weitergetragen werden von Stamm zu Stamm. Bedeutet im Umkehrschluss, die Stämme mit den besseren Geschichtenerzählern, mit den besseren Mythengenerierern, haben bessere Überlebenschancen gehabt und haben sich dementsprechend reproduziert. Und die Stämme mit den schlechten Geschichtenerzählern oder die keine Mittel hatten, eben wichtige Informationen zu transportieren, sind dann ausgestorben. Und das hat sich dann von Generation zu Generation fortgesetzt. So sehr, dass tatsächlich in unserem Gehirn messbar und nachweisbar ist, dass wir anfällig geworden sind in der Entwicklung für die Art, wie Geschichten erzählt werden. Spannende Geschichten machen auf biochemischer Ebene mit uns ganz, ganz viel. Also wir können im Blut messen, welche Hormone freigesetzt worden sind und wie diese Hormone tatsächlich Einfluss auf unsere Verhaltensveränderungen nehmen können.
Das ist ja allerhand.
Es ist total irre. Also eine gute Geschichte bedingt dann plötzlich, dass du ein freundlicherer Mensch bist, weil dein Oxytocin-Level, das sogenannte Kuschelhormon, plötzlich höher ist und bedingt, dass du danach Lust hast, einer Person vielleicht Geld zu leihen oder einer Person zu helfen, tatsächlich. Und andere Geschichten erhöhen das Cortisol und das Dopamin-Niveau. Also Dopamin ist das Motivationshormon, das deinen Antrieb stärkt. Cortisol ist das Stresshormon, das aber bedingt, dass du Dinge ändern möchtest, um das Level wieder zu ändern, zu senken.
Zu senken.
Und die lustigen Geschichten wiederum versorgen uns mit Endorphinen. Das heißt, sie machen uns glücklich.
Ja.
Und das alles nimmt Einfluss darauf, wie wir uns danach in der Welt tatsächlich zu Dingen verhalten. Ob wir überzeugt werden zum Beispiel von einer Idee oder von einer Art, wie jemand anderes ein Problem gelöst hat. Ob wir das übernehmen, ob wir feststellen, das sind gute Eigenschaften, die für mein Überleben in der Gesellschaft vielleicht hilfreich sind.
Interessant. Also du merkst, ich habe das Buch und ich habe es, ich habe, glaube ich, ein gutes Drittel. Man muss es auch nicht unbedingt stringent hintereinander lesen.
Genau.
Das ist auch das Schöne.
Ja.
Ich sag auch gleich, also es wirkt ein bisschen Respekt einflößend, weil es so dick ist. Ihr hättet ja auch mit Tricks arbeiten können. Ihr hättet es ja auch einfach größer und dünner machen können. Aber ihr habt ein ehrliches Buch rausgebracht und man muss auch sagen, dass hinten allein die Quellen- und Literaturangabe ist schon so dick wie ein normales Taschenbuch, sodass man wirklich jetzt auch nicht zu viel Angst haben muss. Denn das sage ich nicht deswegen, weil man Angst haben sollte vor dicken Büchern, gar nicht. Aber das Buch ist, finde ich, schon... Und das sage ich voller Anerkennung und auch Freude darauf, was noch kommt. Da sollte man schon ein bisschen konzentriert rangehen. Ne? Mhm. Es ist nicht wissenschaftlich, aber es ist wissenschaftlich fundiert. Ne? Mhm. Wenn man will, geht man in die Fußnoten informieren. Manchmal unterhalten sie auch, auf eine richtig gute Art. Ja. Mhm. Aber es ist schon so ein Buch, das man konzentriert sich nehmen sollte. Und dann auch vielleicht irgendwie nach einer Stunde, nach zwei Stunden wieder aus der Hand legt und das erstmal ein bisschen sacken lässt und so. Und ich finde es gut, wenn man das Gefühl hat, anschließend ein bisschen klüger zu sein. Und das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, hilft ja auch dabei, ein bisschen besseres Rüstzeug für einen selbst zu bekommen. Nicht um zynischer zu werden, sondern um lässiger zu werden.
Ja.
Denn letztendlich ist ja all das, was Social Media mit uns macht, und das lässt sich ja nicht mehr abkoppeln vom Rest unseres Lebens, das sind Geschichten und Projektionen und Geschichten, die aufgrund von Projektionen entstehen. Also wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, um klüger zu werden.
Ja, und ich glaube, dieser Moment der Selbstreflexion, also auch verstehen, warum ärgert mich etwas, das ich gelesen habe? Oder warum bin ich so anfällig für ein anderes Narrativ? Warum finde ich einen Politiker gut und einen anderen schlecht? Das alleine schon hinterfragen zu können und dann noch reflektieren zu können und zu verstehen, warum das so ist, ist extrem wichtiges Rüstzeug. Ich finde das Wort Rüstzeug auch wirklich sehr, sehr richtig in dem Kontext, weil es das Buch ist eher wie so ein Schweizer Taschenmesser für die Diskurse, die wir gerade führen. Und es versucht eben diese Narrative abzubilden und eben zu erklären, was sie genau erzählen und wie sie funktionieren und warum sie funktionieren. Deswegen kann man das Buch auch sehr gut querlesen. Also es ist auch ja thematisch angeordnet. Also wir haben die Klimakrise, die gerade verzählt wird, sozusagen, die falsch erzählt wird.
Das ist auch interessant, was ihr darüber sagt. Das ist, leider fehlt uns die Zeit, um das jetzt mal aufzudröseln.
Steht alles im Buch.
Aber es steht im Buch und es steht auch nachvollziehbar im Buch. Und wie gesagt, das ist kein Buch, vor dem Sie Angst haben müssen. Es ist eine leichte Herausforderung, aber auch eine angenehme Stimulation, finde ich, weil man sofort was rauszieht, sofort. Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen, erschienen bei Ullstein für 25 Euro. So, jetzt haben wir ein Lied übersprochen, sodass du dich entscheiden musst, ob wir jetzt Camelia Giordana hören oder Esperanza Spalding.
Ah, das ist schwer, aber ich glaube, ich würde in Anbetracht der Tatsache, dass wir in Berlin aufnehmen, tatsächlich Camelia Giordana mit Berlin nehmen. Und Camelia ist eine tolle Jazzmusikerin, Jazzsängerin aus Frankreich, die aber auch Schauspielerin ist und die interessanterweise in der französischen Version von Contra, den wir jetzt in Deutschland gesehen haben, die Rolle quasi von Nilam Farouk gespielt hat.
Okay.
Und sie hat einfach eine tolle Stimme und sie hat einen Song eben über Berlin geschrieben. Und dann dachte ich, also den muss ich doch unbedingt mitbringen.
Hast du gut gemacht. Vielen Dank. Wir werden dich im Auge behalten und davon profitieren, dass du so viel weißt und als Adapter für uns fungierst. Schön, dass du machst, was du machst. Behalte deine Freude und deinen Spaß daran.
Danke.
Liebe Samira. Ach, schön, danke, dass du zu Gast warst. Danke.
Danke für die Einladung.
Berlin is raining, Berlin is wet. Don't wait for me. Tonight I'll be late.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.